Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, einen fröhlichen 1. Mai wünsche ich dir und der Hörerschaft.
Ja, genau, hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, obwohl wir eben noch kurz drüber gesprochen haben. Ja, genau. Ja,
es ist Tag der Arbeit und wir arbeiten hier.
Ja? Nicht nur wir, ich war ja auch mit Hund nochmal unterwegs und da habe ich auch den einen oder anderen Landwirt noch getroffen.
Na ja, gut, die müssen arbeiten, war. Was das Wetter zulässt. Und derzeit ist das Wetter bei uns ja hervorragend.
Das Wetter ist schön, ja.
Ja, ja. Es soll ja auch übers Wochenende Gott sei Dank so bleiben.
Ja.
Was natürlich die ganzen Leute ärgert, die so ein bisschen Heuschnupfenallergie haben. Die warten auf Regen.
Ja, ob sie auf Regen warten, ist eine andere Frage. Ich bin ja selbst auch ein Allergiker. Aber das ist ja nicht erst seit jetzt so, sondern schon seit Wochen. Ja, die ganzen Baumpollen und Zeugs, ja, das ist ja alles schon unterwegs.
Ja, das stimmt. Aber wenn es zwischendurch mal wieder regnet, dann wird die Luft
wieder
ein bisschen...
Wenn es mal kurz die Luft durchwäscht, genau.
Durchgeklärt. Und der Garten braucht ja auch Wasser im Moment. Es ist ja wirklich ein bisschen zu, zumindest bei uns. Also meine Gartenhecke, die wird schon an einigen Stellen braun. Ne?
Ja, das ist nicht schön. Ja.
Und das will man ja nun wirklich nicht. Und braun ist in keiner Beziehung gut. Auch politisch nicht, aber okay, das ist jetzt eine andere Baustelle.
Ich wollte gerade sagen, willst du das Fass jetzt noch aufmachen?
Nein, aber ich dachte, das passt so gut zur Hecke, so thematisch. Ja. Aber lieber eine braune Hecke als eine braune Regierung. Okay, jetzt habe ich aber alles gesagt. Gut. Ja, zu dem Off-Topic-Talk, da weiß ich jetzt gar nichts mehr zu sagen.
Nee, da bin ich raus.
Ja, da fällt ja auch keine Überleitung mehr zu ein. Okay.
Nee.
Okay. Was machen wir denn da? Weiß ich auch nicht. Wollen wir gleich direkt einsteigen mit den Apple-Quartalszahlen?
Ja, würde ich vorschlagen.
Übrigens zu der Neo-Geo-Geschichte.
Oh ja, genau.
Nachtrag, da habe ich dann nochmal letzte Woche in den Abendstunden, wo ich so viel Zeit hatte, in Anführungsstrichen, mal einen Deep Dive gemacht und habe mich da mal ein bisschen um meine Module gekümmert. Und da gibt es ja richtig Spezialisten, die sich darum auch kümmern, wenn die Dinger kaputt sind, die können das reparieren und tralala. Also da ist ja selbst im defekten Zustand noch einiges herauszuholen, monetärer Art. Das ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich habe ja gesagt, da findet sich definitiv jemand, so sensitive defekt sind. Ja, ja.
Also da habe ich, denke ich, kein schlechtes Geschäft gemacht. Auch wenn jetzt alle kaputt wären, würde ich noch mit einem Plus rausgehen.
Ja, definitiv. Ja, das, wie gesagt, das ist ja das, was ich das letzte Mal auch schon versucht hatte anzudeuten. Mhm. Also es ist definitiv für das, was du bezahlt hast, kein Verlustgeschäft. Ja.
Ja, ja, das wusste ich ja damals schon, dass es ein gutes Geschäft war. Aber dass es jetzt so ein gutes Geschäft war, das war mir jetzt nicht bewusst.
Also wenn alles, wie gesagt, funktioniert.
Ja, aber selbst wenn auch alles kaputt ist, ist es noch ein gutes Plusgeschäft.
Ja, aber wie gesagt, noch besser, wenn alles funktioniert.
Ja, ja, gut.
Ja, wie gesagt, der Zustand, hast du gesagt, ist ja bis auf so ein, zwei Ausnahmen gut.
Ja.
Beziehungsweise sehr gut. Also von daher, das ist, hat sich gelohnt, ne? Also wenn du mir das alles zu dem Preis, was du damals bezahlt hast, noch verkaufen willst, ich nehm's, ne?
Also wenn ich dann gar nicht mehr weiß, wohin damit, dann kann ich wenigstens meine Kosten decken. Ja, hast du auch wieder recht. Dann habe ich da nichts verbrannt, geldtechnisch, ne?
Gut.
Auf die Option werde ich dann irgendwann zurückkommen. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus, dass ich diese Option einschlagen werde.
Genau. Aber hier, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe ja auch noch mal geguckt nach der letzten Sendung, weil ich gesagt habe, hier, oh, das komplette Set und auch mit den Modulen und dem Schuber und etc. Aber ich habe nichts bestellt. Ich habe nichts bestellt. Nein.
Ich habe meine Entscheidung nicht bereut bis jetzt.
Ich meine auch nicht.
Ja, ich meine, jetzt muss ich noch bis November warten und dann kann ich final sagen, ob wirklich...
Das wird eine schöne Überraschung dann im
November. Ob die Module funktionieren, genau.
Naja, bis dahin hast du es vergessen und dann kommt hier so ein Paket, oh, was ist das denn? Und dann packst du es aus und dann so, oh.
Ja, könnte sein. Obwohl, man bekommt, glaube ich, ein paar Tage, bevor das Zeug versendet wird, eine E-Mail. Nehme ich an.
Willst du hoffen, ja.
Nehme ich an.
Aber apropos vergessen, ich habe zuletzt mich mal wieder, auch seit Jahren, das erste Mal bei Kickstarter wieder eingeloggt.
Mhm.
Nicht nur die Seite besucht, sondern wirklich auch nochmal eingeloggt, warum auch immer. Und da hatte ich zwei Benachrichtigungen drin mit abgeschlossenen Projekten, die ich unterstützt hatte. wo dann im Nachhinein noch Goals erreicht waren über das, was ich eigentlich geplätscht hatte, wo dann für alle dann noch was ausgeschüttet wurde oder noch, was heißt ausgeschüttet, aber wo für alle noch was freigeschaltet wurde. Mhm. Und man sollte sich doch bitte hier noch auf der Seite registrieren, um die Perks dann zu bekommen. Und ich so, na okay, das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ich weiß nicht, inwieweit das noch funktioniert. Und ja, hatte auch nicht funktioniert. Und ich so, okay, aber das, was ich ja damals unterstützt hatte, hatte ich ja bekommen. Also von daher ist ja sowas, ist soweit alles okay. Und ich so, ja, sollte man vielleicht dann doch noch mal entweder besser auf seine E-Mails aufpassen, weil da gab es ja bestimmt auch eine Benachrichtigung, oder sich regelmäßig mal auf der Seite einloggen, wobei ich ja seit Jahren da auch keine Projekte mehr unterstützt habe.
Ja, ja, ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt, besser auf meine E-Mails aufzupassen, weil mir doch in der Vergangenheit einige Einladungen zu Events dann durch die Lappen gegangen sind.
Okay. Ja.
Öfter auch mal in den Spam-Ordner reinzuschauen, das ist ganz, ganz wichtig, habe ich festgestellt. Ja, aber gut.
Wenn ich in meinen Spam-Ordner reingucke, der ist so überlaufen, da ginge das wahrscheinlich trotzdem unter.
Ja, das mache ich auch meistens zu 99% nur beim Podcast-Account, weil da dann auch, wenn Einladungen kommen, darüber reinkommen.
Hm.
Weil das ist dann der Account, wo ich mit unterwegs bin in dem Bereich.
Hm.
Und wenn man da regelmäßig reinschaut, dann kann man den auch sauber halten, den Spam-Ordner.
Ja, ja, wenn.
Wenn, ja, ja. In meinem Google-Spam-Account Ordner möchte ich gar nicht reinschauen. Da sieht es, denke ich, brutal
weder
aus.
Weder Google noch Apple, das macht keinen Sinn mehr.
Du hast ihn aufgegeben, den Account quasi, diesbezüglich.
Nein, Spam gehe ich davon aus, dass im Spam-Ordner auch Spam landet.
Ja.
Und alle anderen werden sich eh nochmal melden.
Ja, das ist bei so Event-Einladungen leider nicht immer der Fall. Wer nicht kommt,
ja, okay, die hat man dann irgendwann verpasst. Ja,
das ist dann Pech, sage ich jetzt mal. Da ruft keiner an, weil so wichtig bin ich nicht, dass die denn noch nachtelefonieren, ob ich denn da hinkommen will. Das ist leider nicht der Fall. Da kann man teilweise froh sein, wenn man mal eine Einladung bekommen hat.
Ja, genau. Dann einmal reagierst und dann heißt es, sie haben sich 85 Mal nicht gemeldet. Ja,
so ist es, so ist es. Ja, ja. Obwohl letztens war ich bei einem Kunden und hatte das Mailprogramm unten im Dock gesehen von seinem Mac und da stand wirklich in den roten Badges 91.000 und ein paar zerquetschte E-Mails.
1.000? Ich habe irgendwie gedacht 91, das ist ja noch
91 geht, nein, das habe ich in einer Stunde drin als Eingang in Business-E-Mails, aber das 91.000 hatte der da unten drin stehen. Wahrscheinlich weiß ich nicht, wie er das managt. Keine Ahnung. Ja. Habe ich dann auch kurz gezuckt. Ja.
Hm.
Gut, gut. So viel dazu. Bei 91.000, da könnten wir jetzt mal eine schöne Überleitung bauen zu den Quartalszahlen. Die kamen ja ganz frisch gestern Abend raus und ich habe da mal so ein bisschen drüber geschaut. Und das sieht ordentlich aus. Wir reden hier über das Q2 2026 und wir haben einen Gesamtumsatz von 111,2 Milliarden Dollar. Wie gesagt, Umsatz, und das bedeutet als Nettogewinn von 29,6 Milliarden US-Dollar.
Ja, ein Quartal, man kann es nicht oft genug sagen.
Drei Monate. Ne?
Hm.
Das ist... ja, outstanding, ne?
Ja, ja, es war ja auch wieder ein Rekordquartal im Prinzip, ja.
So ist es. Und ein Punkt, der nochmal sehr erwähnenswert ist, das Wachstum ist in allen geografischen Regionen zweistellig angestiegen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
Und der Rekordbrecher ist die iPhone 17-Reihe. Also Apple hat die komplette Reihe als das beliebteste oder die beliebteste iPhone-Generation in der Geschichte von Apple bezeichnet.
Ja, es war ja auch ein gutes Update, ja. Wir haben es ja oft genug angesprochen, jetzt in den letzten Monaten.
Ja.
Immer wieder. Es war ein sehr gutes Update. Das hat, denke ich, auf jeden Fall sehr gut beigetragen. Es wurde ja auch lobend, oder was heißt lobend erwähnt, aber es wird ja auch nochmal erwähnt, ja, dass das MacBook Neo, wurde ja nochmal, wie gesagt, erwähnt, dann auch wieder hier mit Erstkunden und Apple-Neukunden und was weiß ich was. Was ich ganz nett fand, um mal von den Zahlen wegzukommen, John Ternus war ja auch da.
Ja.
Und er hatte ja quasi dann auch nochmal gesagt, weil es stand ja im Raum und wir hatten ja auch schon gerätselt, ob das dann wieder so ein bisschen mehr so in die Richtung Steve Jobs geht, nachdem wir ja mit Tim Cook da jemanden hatten, der da stark an den Zahlen gearbeitet hat oder dafür ja verantwortlich ist, wo er ja auch gesagt hat, er hat weiter vor, halt Geld zu verdienen.
Ja, logisch.
Ja. Wer hat das nicht? Dass sich an dem Ziel halt nichts ändert, ja, und dass er das halt so fortführen will. Ja, müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, dass, wie gesagt, die Sprache da halt jetzt nochmal drauf kam, dass er an dem, was halt Tim Cook erreicht hat, oder wohin er Apple geführt hat, da im Prinzip nicht, oder das halt fortführen will. Ja, ja, warten wir es mal ab. Ja, kurzfristig kannst du sowieso so ein Schiff wie Apple nicht irgendwie am Steuer rumreisen, ja, dass das da in eine komplett andere Richtung geht. Deswegen mal gucken, wie sich das mittelfristig gerade bei den Produkten da entwickelt.
Ja, ich meine, du kannst jetzt ja auch nicht, das wäre ja auch fahrlässig, jetzt das Ruder komplett rumreißen. Warum sollte er das auch tun? Die Wege, die Tim Cook eingeschlagen hat, sind ja auch im Großen und Ganzen sehr gut. Also man sieht es ja auch an dem Quartal. Er hat ja nun wahrlich diesbezüglich, was wirtschaftliche Entscheidungen beanlangt, keine Fehler gemacht. Das kann man ja nun wirklich nicht sagen. Ja? Und wo jetzt natürlich gemeckert wird, einige Dinge, ich würde sagen, gerade auch im Softwarebereich, die sind überarbeitungsfähig, da kann man wirklich dran schrauben. Also macOS Tahoe ist jetzt noch nicht wirklich das geilste Betriebssystem, was Apple bisher hatte, muss man sagen. Da kann man was dran machen. Also Tahoe gefällt mir persönlich gar nicht. Ich arbeite auf meinem Hauptrechner damit zum Glück nicht, aber halt auf dem MacBook Neo, da war es halt drauf. Und das ist jetzt für mich keine Betriebssystemoffenbarung, sowohl was die Erscheinung anbelangt, als auch was die Stabilität anbelangt. Da hat Apple schon mal bessere Dinge am Start gehabt. Also ich finde wirklich, hardwaremäßig sind sie gut aufgestellt, keine Frage. Auch wenn da einige Entscheidungen zu diskutieren sind, aber was die Leistung anbelangt und was dennoch in vielen Bereichen die Innovation anbelangt in Richtung Hardware, ist okay, ist super. Aber softwaretechnisch, da haben sie einiges zu reparieren, bin ich der Meinung.
Ja.
Und das hört man ja auch aus vielen Kreisen. Ne? Also es gibt Leute, die meckern viel mehr an iOS rum und finden Tahoe gut. Ich komme mit iOS sehr gut zurecht, da habe ich jetzt gar keine Probleme mit oder wenig Probleme. Ich habe mehr Probleme mit Tahoe. Aber so hat halt jeder seine Probleme mit dem Unternehmen. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt nicht so der exzessive iOS-Nutzer bin. Man hat so seine Dinge, die man täglich damit erledigt. Das läuft gut, das funktioniert. Ich bin vielleicht mehr so der exzessive macOS-Nutzer. Vielleicht liegt's daran.
Ja, wobei meine Frau, seitdem wir umgestiegen ist auf das neue MacBook Air, ja überhaupt nicht gemeckert hat in Bezug auf OS. Und die kam ja auch von dem alten MacBook Air, von dem 11 Zoll noch. Und hatte da ja auch eine relativ alte OS-Version noch drauf. Und wie gesagt, da hörst du gar nichts. Und zwar wirklich nichts. Null.
Aber ich gehe mal davon aus, dass deine Frau weniger exzessiv mit macOS arbeitet als ich.
Nein, aber wie gesagt, der Unterschied zwischen den OS-Versionen ist da schon.
Ja, also gut.
Alleine was die Optik betrifft.
Ja.
Aber da, wie gesagt, kein einziger Pieps. Gar nichts. Weder eine Frage, ja, was hat sich hier geändert, weil es hat sich ja auch von den Einstellungen her, wobei das also da so tief ja nicht drin war in dem Thema, aber auch so, wie gesagt, von der Bedienung her ein bisschen was geändert. Wo, wie gesagt, die Optiker brauchen wir gar nicht anfangen, aber da kommt kein Piep, ganz null. Noch nicht mal von den Programmen, die bei der Übernahme her ja nicht mehr oder vom OS nicht mehr supported werden oder die halt nicht angepasst wurden auf die aktuellen OS-Versionen. Selbst da hat so groß bis jetzt nichts vermisst, was dann auch wieder für andere Sachen spricht, aber ja, welche Leichen hat man da noch mit sich rumgetragen, ja, wenn man die Software eh nicht benutzt oder nicht vermisst, ja, naja, aber anderes Thema, ne. Aber wie gesagt, da kommt gar nichts. Ich hätte da mit mehr Supportanfragen gerechnet.
Das kann ja alles noch kommen. Die hat jetzt eine lange Liste gemacht, die ist jetzt 3 Meter lang.
Oh je.
Die werden dann abgearbeitet. Das Wochenende ist noch lang.
Was hast du getan?
Ja.
Nee, da wäre schon längst was gekommen.
Ja. Ja gut, das spricht entweder für deine Frau oder entweder für Tahoe in dem Fall. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es eine Kombination aus beiden Dingen. Ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn, dann wahrscheinlich eher beides.
Ja, wie gesagt. Also ich meine, mit der Visualität komme ich auch zurecht. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem für mich, aber die Stabilität ist nicht die, wofür eigentlich macOS steht, muss ich sagen.
Ja. Ja, okay, sie ist ja jetzt auch nicht der Power-Nutzer, also von daher. Das passt schon alles.
Ja, aber okay. Ich hoffe ja endlich mal auf irgendein Snow OS im Bereich macOS.
Träum weiter.
Aber es wurde uns ja schon jahrelang versprochen, aber okay. Schauen wir mal. Obwohl ich fairerweise dazu sagen muss, dieser verklärte Blick auf Snow Leopard, das hat auch noch ein paar kleine Mini-Updates gedauert, bis dann wirklich Snow Leopard richtig stabil lief und sich der Ruf von diesem stabilen Snow Leopard, das musste sich Snow Leopard auch erst noch erarbeiten. Also bei vielen ist es, denke ich, auch wirklich ein sehr, sehr stark verklärter Blick. Auch Snow Leopard hatte seine Probleme. Nicht in dem Umfang, wo wir heute unterwegs sind, aber heute sind die macOS-Versionen ja auch nochmal wesentlich komplexer als früher, muss man auch dazu sagen. Wir haben ja da viel mehr Features. Naja, so ist es. Nochmal ganz kurz auf die iPhone-Zahlen zurückzukommen. Eine beeindruckende Zahl. Wir haben 85,3 Milliarden US-Dollar, also im Bereich iPhones, alles zusammengenommen. Wie gesagt, im Q2 2026 bedeutet ein Anstieg nicht um 2%, sondern ein Wachstum, glaube ich, um 23% oder 26%, weil mir ist eine Zahl aus den Notizen herausgerutscht. Aber wie gesagt, das iPhone dominiert weiterhin den Gesamtumsatz von Apple. So ist es. Ein sehr schönes Quartal, aber es gab dann auch ein paar bittere Pillen, ne, zum Schluss dieser ganzen Veranstaltungen. Weil jetzt schlägt auch so langsam die Speicherkrise bei Apple durch. Man hat es versucht, etwas anders zu verkaufen, aber unterm Strich kann man sagen, dass es auch mit an der Speicherkrise liegt. Weil Apple warnt letztendlich deutlich davor, dass es zu monatelangen Lieferzeiten kommen kann bei Mac Mini und bei Mac Studio. Mittlerweile ist es ja jetzt schon so, wenn man Mac Minis kaufen möchte in einer gewissen Konfiguration, dass die lange Lieferzeiten haben und selbst auch auf dem Third-Party-Markt ist das jetzt durchgeschlagen. Also Mac Minis zu bekommen in gewissen Konfigurationen ist schwierig im Moment. Apple hat es mit der starken Nachfrage begründet, dass die Dinger stärker nachgefragt worden sind als erwartet. Ja, das kann sein, aber ich denke, vielmehr spielt natürlich auch die Speicherkrise eine große Rolle. Ne?
Einmal die Speicherkrise, was da noch dazu kommt, ist halt Produktionskapazitäten gerade bei TMC.
Ja.
Das wird halt, wird's halt problematisch. Gerade wenn du mal so Nachrichten jetzt die letzten Wochen gehört hast, dass AMD auch gerade seine Produktion umstellt auf Server und KI-Chips. Und weniger halt von ihren Standard- und Gaming-Prozessoren halt dieses Jahr herstellen wird und da mehr auf die EPYC-Prozessoren halt umstellt, was, denke ich mal, Ende des Jahres da auch nochmal zu dem einen oder anderen Preisanstieg definitiv führen sollte, an dem Intel dann wahrscheinlich auch noch schrauben wird. Also auch CPUs dürften definitiv teurer werden dieses Jahr noch oder zum Ende des Jahres definitiv auf jeden Fall. Das wird auch nochmal eine Entwicklung werden, die wir abwarten müssen. Also es ist nicht nur alleine Speicher, sondern das mit Nvidia dann Grafikprozessoren, die ja auch hier vermehrt auf KI setzen. Mhm. Wie gesagt, AMD stellt um. Ja, Intel müssen wir mal abwarten, was da noch passiert. Das wird auch nochmal an der Preisspirale drehen. Ja,
ja, also ich meine, man hat es ja schon gesehen, dass ja Apple die großen Mac Studios mit den 512 GB Speicherkonfigurationen rausgenommen hat. Die gibt's ja gar nicht mehr zu kaufen. Ne? Und das ist ja schon das ist ein Zeichen dafür, dass die Speicher knapp sind oder dass Apple nicht mehr in vernünftigen Stückzahlen drankommt.
Das ist ja auch das, wo wir vor Wochen auch schon drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben, dass man gucken muss, wie die Konfigurationen sich halt verändern, beziehungsweise du kannst halt aus 16 oder 32 Gigabyte kannst du entweder eine Konfiguration machen, ja, oder aber zwei 16er oder vier 8er, je nachdem, ja, über welche Produkte man jetzt spricht, ja. Da ist halt die Frage, kaufst du halt lieber vier kleinere Konfigurationen oder eine große? Und bei den 512er, sorry, aber klar, 256, ja, oder je nachdem, wie du es halt aufteilst, hast du halt mehr Stückzahlen oder kannst du andere Margen generieren, als wenn du halt nur ein Gerät verkaufst. Beziehungsweise, du willst ja nicht nur, sondern du bist ja auch gezwungen, entsprechend halt auch Stückzahlen zu verkaufen, ja. Und dann bleibt halt eine Top-Config weg, dafür hast du zwei andere verkauft, ja.
Das ist so, ja. Ja. Ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht und wie sich das verschärft oder nicht verschärft oder wieder beruhigt.
Man muss auf jeden Fall, gerade in der ganzen Gadget-Ecke, muss man definitiv aufpassen, weil da hatten wir auch schon in den letzten Wochen drüber gesprochen, es gibt einige Hersteller, die stillschweigend von 4, 2 oder auch 1 Gigabyte RAM halt jetzt machen, wo früher 2 drin waren, jetzt nur noch 1 Gigabyte RAM drin ist. Ja, beziehungsweise noch weniger, je nach Anwendungsfall. Da, also wie gesagt, da ist man jetzt als Käufer oder als Konsument auf jeden Fall gefordert, da auch mal ein bisschen in die Specsheets zu gucken, weil, wie gesagt, einige Sachen, die halt früher standardmäßig mit 2 kamen, ja, mittlerweile die Angaben einfach fehlen oder du nur noch 1 kriegst, ja. Und das sind halt so Sachen, die, denke ich mal, werden nicht weniger werden die nächsten Monate, ja.
Ja, das ist so. Das ist so. Es wird spannend in dem Bereich. Ich meine, das ist ja schon die letzten Monate sehr spannend.
Das ist echt traurig, ja, weil wann wird's wirklich mal aufhören? Ja, wir hatten ja zwischendrin mal Hoffnung oder die RAM-Preise hatten sich ja mal ein bisschen erholt, nachdem die Nachrichten ja kamen, dass die Nachfrage jetzt doch nicht oder beziehungsweise sich verschiebt aufgrund der Datacenters, die halt nicht oder verzögert gebaut werden oder wo halt momentan Baustopp oder sowas herrscht. Aber ja, wie gesagt, dafür hast du jetzt die News bei den CPUs, ja, und das ist ja.
Ja, wir werden sehen. Anders. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Ich habe nämlich gestern Abend noch spontan überlegt, was mache ich jetzt, wenn mein Hauptrechner kaputt geht? Wie lange muss ich warten auf ein Neugerät in vernünftiger Ausstattung? Gibt's das überhaupt zeitnah lieferbar etc.? Ich habe den Luxus, noch einen Laptop oder MacBook zu haben, wo ich drauf ausweichen könnte. Aber das ist ja dann auch keine Dauerlösung. Man möchte ja dann auch gerne wieder zwei Systeme haben. Ne? Also, ja, mal gucken.
Ja, beziehungsweise welche Konfigurationen kann man sich halt auch überhaupt noch leisten? Ja,
ja, oder will man sich leisten? Ne? Das ist dann ja auch die Frage. Ne?
Ja, oder mit welchem Kompromiss kannst du halt
ob man leben? dafür wirklich dann so viel Geld ausgeben will. Ja. Zu den damaligen Verhältnissen war dieses Investment okay, zu den damaligen Speicherpreisen, aber ob ich mir heute dann wieder 64 Gigabyte nehmen würde im Hauptrechner, das ist fraglich. Das ist so. Ja, so ist es. Gut, lass uns doch mal nochmal kurz über das MacBook Ultra sprechen. Da habe ich jetzt mal so ein paar Dinge zusammengefasst, wie überhaupt die Upgrades oder die Modifikationen der nächsten Generation aussehen soll. Es soll ja wohl erst 2027 kommen, wie wir gehört haben. Das wird sich ja nochmal so ein bisschen verschieben. Und viele spekulieren ja über viele, viele Dinge. Und ich glaube, das, was ich jetzt hier zusammengeschrieben habe, das ist relativ gesetzt, weil das kam aus ganz, ganz vielen Ecken. Und das wurde immer wieder von verschiedenen Gerüchteköchen bestätigt. Und deswegen denke ich, wird ein OLED-Display auf jeden Fall kommen. Das denke ich schon. Touch-Display halte ich mittlerweile auch für gesetzt. Eine Dynamic Island statt einer Notch ist mittlerweile auch gesetzt. Und dass es ein M6 Pro und ein M6 Max werden wird, das denke ich auch. Und jetzt kommt der Punkt, der mich doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil viele diskutieren darüber. Es soll ein deutlich dünneres Design werden. Und das soll eigentlich in erster Linie daran liegen, dass man das Display wesentlich kompakter bekommt, wesentlich dünner hinbekommt. Und da gibt es halt eine Fraktion, die sagt, durch das extrem dünne Display-Design soll das Gesamtdesign natürlich kleiner werden und es sollen alle signifikanten Anschlüsse erhalten bleiben. Also sprich HDMI, sprich der normale MagSafe-Anschluss und die obligatorischen USB respektive Thunderbolt-Anschlüsse inklusive ein SD-Kartenslot. Das wäre auch das Sinnvollste nach meiner Meinung, da ja die ganze Pro-Community es gefeiert hat, dass der ganze Anschluss Kram wieder hineingekommen ist. Und dann gibt es die Fraktion, dass es halt eine Kombination aus dünnem Display werden soll und nochmal das Gerät soll wesentlich dünner werden. Also man will den SD-Kartenslot rausschmeißen und man will den HDMI-Port rausschmeißen. Und da streiten sich so im Moment die Leaker und die Analysten. Ich hoffe mal, dass das nicht passieren wird.
Ja, zur Not kann man immer noch Mini-HDMI reinmachen.
Also HDMI brauche ich ungefähr vielleicht 2-3 Mal im Monat an dem Gerät. Meistens, wenn ich da jetzt irgendwo das an einen Beamer anschließe. Das könnte ich mit einem USB-C-Adapter realisieren. Okay, aber SD-Kartenslot, das Ding brauche ich sehr oft.
Geht doch auch bei USB.
Ja, ich habe ein Nifty Drive drin. Ja, also...
Vor allem selbst wenn, wie gesagt, das war ja ein Scherz mit Mini-HDMI.
Ja, natürlich.
Weil dann brauchst du wieder ein Mini-HDMI-Adapter
auf HDMI.
Kabel oder du bräuchtest einen Adapter, dann hast du auch wieder einen Dongle mit rum, was du eventuell mit dir rumschleppst. Das sind alles so, ich war noch nie ein Freund von Mini-HDMI. Ja, aber das Gerät und der Anschluss und sei froh, dass du überhaupt HDMI hast. Freunde, komm, hört auf, ja. Nee, also sie können nicht hingehen und können da irgendwelche Anschlüsse wegzaubern oder streichen.
Ja gut, dass sie das können, das hatten sie ja schon mal bewiesen. Ne? Und das bei der Butterfly...
Das wird auch nicht ausbleiben. Wir werden auch irgendwann diese Anschlüsse wieder verlieren. Ja, weil, wie gesagt, gerade über USB-C beziehungsweise dann ja auch Thunderbolt kannst du ja im Prinzip alles machen. Ja, du brauchst da... Irgendwann wird auch HDMI... vielleicht den Weg alles Irdischen gehen als Buchse. Nicht als Funktion, aber als Stecker. Genauso wie wir es ja jetzt bei USB-C gesehen haben, dass da ja auch andere Formate den Weg alles Irdischen gehen und wir uns da auf USB-C als Steckerformat jetzt einigen. Aber das wird jedenfalls noch sehr lange erhalten bleiben. Gerade wenn man mal auf so Fernseher guckt oder andere Unterhaltungselektronik, ja. Bis die da den Schritt gehen, das wird wahrscheinlich sowieso noch mal länger dauern. Aber
ja,
im Prinzip ist es ja schon schön, wenn du nur noch einen Stecker hast. Ja, das Problem ist halt, und das sehen wir ja gerade auch im USB-Bereich mit dem C-Stecker, der Hassel, den du hast, ist halt nicht unerheblich.
Ja.
Nicht jeder USB-C unterstützt alle Formate, ja, die du dir wünschst. Oder wovon du oder was du erwarten würdest und nicht jedes Kabel kann alles, ja. Und das ist halt die Problematik, die sich da mit dem Format, da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, die sich da einfach abbildet, ja. Und
ja, ich meine, natürlich, es gibt ein Kabel oder es gibt Thunderbolt-Kabel, die alles können, keine Frage, aber das kostet auch wieder richtig Geld. Ne, damit kannst du natürlich alles erschlagen. Du kaufst dir ein High-End Thunderbolt-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung und der sämtliche Standards kann. Das kostet dann aber auch richtig, richtig Geld. Also ein Thunderbolt 5-Kabel. Das kann man machen, wenn man vielleicht nur ein Kabel benötigt. Aber wer braucht nur ein Kabel? Oder wer braucht nur ein USB-C respektive Thunderbolt-Kabel? Das ist ja auch ein sehr eingeschränkter Nutzerkreis, der nur so ein Kabel benötigt. Normalerweise braucht man ja ein bisschen mehr.
Ja, aber wie gesagt, gerade im Geschäftsumfeld, wo willst du denn, oder teilweise kommst du ja irgendwo hin, ja, und du hast das Problem, dass ja der scheiß Beamer noch nicht mal HDMI unterstützt, ja.
Da, ich wollte gerade sagen, da kommst du hin, hast teilweise noch VGA-Anschlüsse.
Ja, das ist halt, wie gesagt, überall da, wo halt dieses Equipment steht und schon seit Jahren in Betrieb ist, ja, hast du das Problem. Selbst wenn du, wie gesagt, sagst, du hast über deinen USB-C-Stecker, hast du alle Formate, du kommst irgendwo hin, ja, und dann hast du das Glück und da ist HDMI, ja, aber, ja, toll, halt HDMI-Stecker, ja.
Ja, ja, so ist es.
Deswegen, das wird noch Jahre dauern. Und deswegen haben wir hoffentlich auch mit dem Ultra noch die Anschlüsse, die wir brauchen.
Ja, ja, ja. Und ich weiß ja noch damals, wo diese Anschlüsse zurückgekommen sind, was ein positiver Aufschrei durch die Community gegangen ist, zumindest auch durch die Pro-Community. Ja, und ich habe mich auch gefreut, wo ein SD-Kartenslot wieder da war.
Selbst wenn ich privat den HDMI nicht brauche, was tut das denn bitte weh, dass er dran ist? Vorausgesetzt, ich habe halt trotzdem meine anderen Anschlüsse da noch dran. Ich würde ungern aufgrund von HDMI auf zwei USB oder auf zwei Thunderbolt-Anschlüsse verzichten, weil der Platz irgendwie nicht ausreicht oder aus anderen Gründen, was auch immer. Also den Kompromiss, dann lieber andersrum. Dann gib mir die Thunderbolt und ich hau da einen Dongle dran für HDMI. Ja. Aber so wie es jetzt ist, ist es doch eigentlich ganz nett.
Das sehe ich auch so. Und ich meine, ein Pro-Gerät ist ein Pro-Gerät. Und das spricht, sollte auch den Pro-Nutzer ansprechen. Und wer was ultra dünnes und schlankes haben will, na, der sollte sich vielleicht mal mit dem MacBook Air beschäftigen. So sehe ich das.
Hm.
Aber gut, schauen wir mal. Ich hoffe, dass sie wirklich nur das Display dünner machen und der Rest bleibt so, wie es ist. Und die Schnittstellen bleiben auch so, wie sie sind. Es könnten natürlich noch ein paar Thunderbolts dazukommen, da habe ich kein Problem, aber bitte nicht weniger, höchstens mehr. So, und zum Schluss, man hört es immer wieder, Mobilfunk, also 5G, soll reinkommen. Und ich meine, deswegen warte ich ja noch abzugraden, weil wenn das kommt, dann werde ich auf jeden Fall upgraden. Und so lange halte ich mich noch über Wasser mit meiner M1 Pro-Konfiguration. Und wenn das kommt, dann date ich ab. Ja. Ich glaube, so denken sehr viele, weil da warten, ich will jetzt nicht sagen Millionen, na doch weltweit warten da bestimmt Millionen drauf, auf dieses Upgrade. Aber das wäre Wahnsinn, wenn da 5G reinkommen würde. Ja.
Wobei, ich sehe es immer noch nicht.
Der Glaube und die Hoffnung, das stirbt beides zuletzt. Aber ich was das für einen Push geben würde. Für den Markt. Also für den Apple-Markt. Weil die anderen Windows-Bereich, da lachen sie sich darüber kaputt, aber naja. Und ich sehe schon, was die da für einen Aufstand dann auf der Bühne machen. Wenn die Mobilfunk haben, was die das Ding als Innovation verkaufen. Ich sehe es schon. Ja.
Ich glaube, du kannst da gar nicht so wild drauf eingehen, weil das ist ein Feature, ja.
Ja.
Seit dem ersten MacBook Air eigentlich danach gefragt wird, ja.
Ja, oder vielleicht ist es denen so peinlich, dass sie es gar nicht groß erwähnen, dass es einfach nur auf so einem Slide haben und gut ist.
Wahrscheinlich hier viele Pro-Users haben nachgefragt. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt machen sie ja ihre eigenen Chips, ja. Vielleicht kommt es jetzt wirklich und wird dann entsprechend auch präsentiert. Okay, kann sein. Ich sehe es noch nicht so, ja, aber würde mich freuen, wenn es drin ist. Vor allem, wenn sich es dann durch auch alle durchzieht.
Na ja, gut, erstmal müssen sie ja wo anfangen.
Ne? Deswegen, dass sie da anfangen, okay, aber das sollte auf jeden Fall was sein, was sehr schnell nach unten durchtropft. Weil, warum nicht?
Das wird gerade dann auch Neo, passieren.
Wie gesagt, gerade Neo oder die MacBook Airs, die würden doch davon auch eigentlich ganz gut profitieren, dass wenn du sagst, wie beim iPad oder so, hast du da halt jetzt auch zumindest mal die Möglichkeit, eine eSIM draufzuhauen.
Ja, meinetwegen Aufpreis, $250, das kaufen die Leute.
Na, ob es jetzt 250 sein muss, aber...
Ja, gut.
Wie gesagt, so ein Huni kann man da schon...
Ich wollte da nur mal mit zum Ausdruck bringen, wie wichtig das für mich ist. Oder was ich persönlich bereit wäre, dafür auszugeben. Und sicherlich wird es nicht serienmäßig sein.
Also für 250 würde ich mir es nicht klicken.
Ja, doch, dafür würde ich persönlich nicht so viel brauchen.
Ich privat, nö. Für ein Huni, okay. Kann ich es mit reinklicken. Aber ich wäre auch kein Kunde fürs Ultra, davon abgesehen. Aber wenn das, wie gesagt, ins Air kommt, wenn Neo kommt oder so, okay, und für ein Huni mehr, warum
also
nicht?
Ob ich dann, mehr klicken? Ob ich dann wirklich auch ein Kunde für das Ultra wäre, das entscheidet auch letztendlich der Preis. Weil wenn das in den Ultra-Preisbereich auch reingehen wird, was denn nochmal den Pro-Preis extrem überschreitet, dann muss ich da wirklich auch die Reißleine ziehen. Weil das Touch-Display interessiert mich prinzipiell gar nicht. Das müsste ich dann ja gezwungenermaßen mitkaufen, wenn ich dann halt Mobilfunk haben will. Und das würde dann letztendlich für mich bedeuten, ich muss noch länger warten, bis es dann irgendwann vielleicht mal ins MacBook Air runtertropft. Weil wenn die Preise wirklich so ins Unermessliche steigen, in Anführungsstrichen, dann bin ich da ja zu gezwungen, dann auch ein Downgrade auf die MacBook Air-Serie zu machen. Weil es heißt ja, das Ultra soll ja die Pro-Reihe ersetzen. Die Pro-Reihe soll ja angeblich nicht koexistieren. Ultra aus Pro wird Ultra. So habe ich es zumindest verstanden. Das wird ja nur ein aufgebohrtes MacBook Pro werden. Und dann werde ich wahrscheinlich downgraden auf MacBook Air, bis das dann irgendwann mal 5G bekommt. Naja, so ist es leider. So, dann lass uns mal über die iPads sprechen. Wir hatten ja vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen, dass Apple intern daran arbeiteten, die iPad-Reihe nochmal aufzudrehen, aufzubohren. Das sollte dann wohl auch iPad Ultra heißen und es sollte dann wohl auch ein faltbares iPad werden. Das ultimative, leistungsstarke iPad und angeblich hat Apple das Ganze auf Eis gelegt. Und es soll wohl auch daran liegen, dass die iPad Pro-Verkäufe jetzt 3 Jahre in Folge gesunken sind. Also nicht nur stagniert, sondern wirklich gesunken sind. Und das hat Apple dazu bewogen, das ganze iPad Ultra-Projekt auf Eis zu legen. Ja, wundert mich nicht, dass die Verkäufe gesunken sind. Teure Hardware und ein suboptimales Betriebssystem für die Hardware-Plattform. Ich denke, das ist das größte Problem, was Apple mit der Pro-Reihe hat. Du bekommst einen Ferrari und kannst ihn nicht ausfahren oder kannst das Potenzial nicht nutzen. Ich meine, das predigen wir seit Jahren. Aber warum sollte sich ein Nutzer für ein Pro-iPad entscheiden, wo die Software oder das Betriebssystem das Potenzial wirklich nicht ansatzweise ausnutzen kann?
Du bezahlst, du hast halt viel mehr Leistung drin, als du in der Regel abrufen kannst.
Ja.
Du wirst limitiert einfach durch das OS. Und durch die Anwendungsfälle, die du hast, weil nicht jeder macht da drauf Final Cut, oder braucht da letztendlich wirklich das, was halt der M-Chip kann, vor allem gerade wenn man oder unter der Bedingung kannst du halt auch lange an deinem Pro halt festhalten. Du bist da nicht gezwungen, jedes Jahr ein Upgrade zu machen, wenn ein Update kommt,
so ist also
ein Hardware-Upgrade kommt.
Und es kommt ja noch dazu, die Pro-Anwendungen, egal ob sie jetzt von Apple sind oder von anderen Anbietern, die sind ja nicht die haben ja keine Feature-Parität. Das heißt, die sind ja nicht auf Augenhöhe. In vielen Bereichen schon, aber 100%ige Feature-Parität gegenüber den macOS-Anwendungen haben sie ja zum größten Teil nicht. Das schränkt es ja auch noch einmal ein. Ja. Wenn man wenigstens sagen könnte, ja, die Pro-Apps, die es gibt, die sind 1:1 gleich. Ist es ja nicht. Also von daher wundert es mich nicht, dass die iPad-Verkäufe im Pro-Segment so gefallen sind oder so stagniert sind oder nicht nur stagniert, sondern gesunken sind in den letzten 3 Jahren. Das Ding ist einfach Hardware overloaded und auch relativ preisintensiv. Und dann greifen viele zum MacBook Pro mit einem vollwertigen Betriebssystem. Das Umsatzproblem könnten die mit einem Hebel lösen. macOS-Kompatibilität. Punkt. Ja. Dann ist es wahrscheinlich dann ein Rechenexempel, gehen dann die MacBook Pro-Verkäufe runter, weil sich dann viele für ein iPad Pro entscheiden und beide Welten haben. Das ist ein Rechenexempel. Oder das ist eine Überlegung. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was Apple hat. Das wollen sie halt nicht. Sie wollen halt am besten, dass Leute beide Geräte kaufen.
Ja, wobei, es wäre mal interessant zu wissen, wie halt so auch das Feedback von Pros halt an Apple ist in der Beziehung, alle jetzt in Bezug auf die iPad Pros und macOS. Weil hardware-technisch sind wir ja wirklich ja so weit, dass du ja im Prinzip da die Hardware 1:1 austauschen kannst zwischen dem MacBook und zwischen dem iPad Pro.
Ja.
Da was drin steckt, ist bis auf wenige Ausnahmen identisch, ja. Oder bis auf ganz kleine oder Abweichungen halt identisch. Und da stellt sich halt echt die Frage, was Apple dran hindert, kann man sich noch ungefähr ausdenken. ja, wirklich da auch quasi einen Service anzubieten und zu sagen, okay, dann haben wir halt hier eins, ja, mit macOS, ist ein Tablet, bitteschön, ja, ihr wollt es haben, hier ist es.
Mhm.
Wobei sich da halt die anderen Probleme wieder auftun, weil macOS oder pur macOS ist halt nun mal nicht touch optimiert, ja, beziehungsweise nicht Tablet optimiert oder angepasst. Ja, da hast du halt wieder die anderen Probleme, die halt auf dich zukommen. Und das Ding dann nur stationär auf dem Schreibtisch mit dem Ständer zu nutzen, ja, und Tastatur und Maus ist, denke ich mal, auch nicht das, wofür du eigentlich ein Tablet kaufst.
Na gut, man könnte ja ein Dual-Boot machen. iPadOS und macOS.
Ja, das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Warum gehst du nicht hin und machst das Display an einem MacBook Air abnehmbar? Und du ziehst das Display ab,
ja,
und hast dein iPad.
Oder so, ja. Oder man könnte dann auch sagen, wenn man die Leute wirklich auch finanziell nochmal richtig ausnehmen möchte, in Anführungsstrichen, dann könnte man sagen, diese Dual-Boot-Option mit macOS und iPadOS gibt es nur ab 1 Terabyte. Und da müsst ihr richtig Geld auf den Tisch legen. Oder wenn man es jetzt ganz übertreiben will, ab 2 Terabyte. Fertig. Dass man dann wirklich sagt, ja, wer das haben will, der muss auch richtig
in
die Tasche greifen.
Nein, mach es iPad Pro exklusiv.
Na gut, du musst natürlich eine gewisse Speicherkapazität haben, wenn du beide Systeme auf dem Flash haben willst. Ne? Du musst, also ich denke mit 128, gibt es überhaupt noch 128 als Startkonfiguration? Aber jedenfalls mit 256 bist du nicht glücklich, denke ich. Du brauchst dann schon ein bisschen mehr, wenn du beide Systeme haben möchtest. Aber
sehe ich noch nicht mal unbedingt.
Ja gut, du kannst ja die Daten, die drauf liegen, gemeinsam nutzen. Das stimmt schon, ja. Gut, da hast du recht.
Das ist halt die Frage, inwieweit man das softwaretechnisch halt lösen kann. Ja, brauchst du wirklich da auch für die Daten irgendwie 2 Partitionen oder könntest du da auf eine zugreifen? Ja. Aber ansonsten, die Frage ist halt von der Architektur her, wie kriegst du das halt hin, dass du das möglichst so nutzen kannst, dass du auch wirklich da nicht irgendwie, wie du schon gesagt hast, mehr von irgendwas brauchst, sondern mit der Standard-Hardware halt hinkommst. Ja, das ist halt, wie gesagt, technisch, ja, wie die Problemlösung aussieht, keine Ahnung, beim Dual-Boot. Die Frage ist auch, inwieweit du eventuell nicht einfach hingehst und sagst, du hast im Prinzip oder du bootest generell in macOS, ja, und wenn du zum Beispiel das als iPad nutzen willst, hast du wie früher, wie hießen das nochmal mit den Widgets?
Du startest es als Virtualisierung.
Ja, oder
wir können es ja auch genau umgekehrt machen. Man startet ein iPadOS und startet dann macOS als eine Applikation, die sich öffnet. Als Virtualisierung wäre ja auch eine Idee. Wie auch immer. Wäre alles denkbar in beiden Richtungen. Aber das dauert wohl noch etwas länger, bis wir diese Einsicht haben.
Ja, was heißt Einsicht? Ja, die haben ihre Vision und bis jetzt beinhaltet die Vision halt nicht das.
Dafür sind die Zahlen wohl, trotz dass sie gesunken sind, noch zu gut für die Pro-Reihe.
Ja, selbst wenn sie noch weiter sinken sollten, solange das nicht in die Vision oder in das, was Apple sich vorstellt, reinpasst, werden sie es nicht tun.
Das ist so.
Ich glaube auch nicht, dass, wie gesagt, ein Tablet auf dem macOS läuft, so wie wir es heute kennen, dass das sich verkaufen würde wie geschnitten Brot. Das sind auch wieder ein paar Pro-Nutzer, ja, die da gerne zugreifen, weil sie dann nämlich im Feld draußen mit relativ kompakter und leichter Hardware dann ihr Final Cut noch nutzen können. Ja, oder sonstige Pro-Anwendungen, die sie haben, ja, alle möglichen Third-Party auch Fototools etc., ja, die halt nicht Apple oder nicht von Apple kommen, ja, beziehungsweise von Adobe, die sie dann, wie gesagt, 1:1 nutzen können, ohne irgendwo halt auf fehlende oder eingeschränkte Funktionen zurückzugreifen müssen, wo sie von der Bedienung her genau dasselbe haben wie auf ihrem Mac Pro vielleicht zu Hause im Studio. Aber ob das dann genügend sind, dass sich da dann auch entsprechend Geräte verkaufen, ich weiß es halt nicht. Ja.
Das müsste man sehen, das würde sich dann zeigen. Also ich glaube schon, dass es einen gewissen Bereich gibt, wo es noch einen Push geben könnte. Ja. Aber wie gesagt, ein noch größeres iPad wird es wohl nicht geben. Angeblich haben interne Diskussionen dazu geführt, dass sie das erstmal auf Eis legen. Weil es würde ja dann logischerweise mehr Technik, noch schneller faltbar, das in noch größere Kostengefilde treiben, das Produkt. Und das wird dann wahrscheinlich kaum noch jemand kaufen. Wenn sie bei ihrer Software-Betriebssystemstrategie bleiben, wie die wir eben gerade besprochen haben.
Ja, vor allem, was willst du denn bitte mit einem größeren iPad noch machen?
Ja.
Mit iPadOS.
Ja.
Also mehr Bildschirmfläche, okay, für den einen oder anderen Künstler gerade, der da sowieso, wie gesagt, vielleicht nie genug Platz haben kann, okay. Ja. Aber ansonsten, für das, was ein iPad ist, macht das Sinn?
Ich sag ja, die Hardware ist nicht das Problem beim iPad. Das war sie eigentlich.
Beim iPad Pro ist die Hardware nicht das Problem, genau.
Ja, auch nicht beim iPad Air, das ist auch sehr potent. Überleg mal, wir haben aktuell
M4. Ja, wir haben ja noch andere iPads.
Ja, gut.
Und demnächst haben wir noch, wie gesagt, ein iPhone-iPad. Also von daher, die Produktfamilie wird nur größer. Ja.
Da bin ich auch gespannt, ob Turnus, ich meine, er muss ja irgendwo, ich meine, müssen tut er gar nichts. Er kann jetzt auch einfach das ganze Erbe so verwalten, wie er es übernimmt von Tim Cook und kann quasi das so machen, wie es der Vorgänger gemacht hat. Aber ob das natürlich der Anspruch ist, wenn man schon in diese Fußstapfen hineintritt, das ist eine andere Sache. Weil wenn ich so einen Posten übernehmen würde, wo ich auch selbst gestalten kann, dann würde ich mich auch irgendwo selbst verwirklichen wollen, wenn ich schon so eine Stelle antrete. Das wäre mein Ansatz. Und ich hoffe auch, dass das sein Ansatz ist. Und man muss natürlich überlegen, wo er seine Fußstapfen oder seine eigene Duftmarke setzt. Und die Frage ist, ob er vielleicht nicht auch mal das Portfolio wieder ein bisschen klarer macht und mehr aufräumt. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte. Und auch klarere Kompatibilitätsmatriken baut. Diese ganze iPad-Pencil-Geschichte, das ist alles so undurchsichtig, dass er so ein bisschen mehr diese Klarheit reinbringt, wo Apple früher einmal für bekannt war. Steve Jobs kam und hat wirklich aufgeräumt. Gnadenlos hat er alles zusammengestrichen und aufgeräumt. Dass man das vielleicht heute so nicht mehr kann, so stark das Portfolio reduzieren kann, wie es früher einmal gewesen ist, das mag sein. Das passt wahrscheinlich auch nicht in unsere heutige Welt. Aber in anderen Dingen könnte er aufräumen. Pencil, wie gesagt, klare Kompatibilitäten schaffen und eine klarere Übersicht auch für den Kunden schaffen, der jetzt nicht sich so intensiv damit beschäftigt. So sehe ich das. Und das würde ich mir wünschen. Aber okay. Der nächste Punkt könnte wahrscheinlich die erste kleine Duftmarke sein, die Turnus setzen könnte. Obwohl, wenn man sich diese Berichte genau durchliest, gab es diese Diskussion auch schon im Vorfeld. Und das wäre letztendlich wahrscheinlich auch nur die finale Entscheidung, wenn das wirklich so kommen sollte. Apple hat wahrscheinlich, wenn man diesen Mac Rumors Bericht richtig interpretiert und richtig durchliest, das Interesse an der Vision Pro verloren. Und diese Diskussion gibt es schon, wie gesagt, schon etwas länger bei Apple und man hat auch sich mehr davon erhofft, dass jetzt dieses M5 Upgrade gekommen ist und dass das, glaube ich, auch ein wenig günstiger geworden ist, das Modell. Aber wie gesagt, nur ein wenig günstiger und auch diese ganzen zwei Dinge halt, M5-Upgrade und auch, glaube ich, gab jetzt ein neues Stirnband, was das Gewicht etwas besser verlagern sollte und eine bessere Ergonomie schaffen sollte. Das hat halt nicht dazu geführt, dass mehr Geräte verkauft worden sind oder signifikant mehr Geräte verkauft worden, sondern insgesamt seit dem Start der Brille sollen weltweit nur 600.000 Einheiten verkauft worden sein. Und das ist natürlich wenig. So sehe ich das. Und deswegen sagt sich Apple, wir werden das wohl nicht mehr großartig weiterentwickeln. So liest man es jedenfalls. Und unsere Ressourcen werden sich verlagern auf eine KI-Brille. Also ein Konkurrenzprodukt zum Meta-Gerät, was dann wesentlich alltagstauglicher ist und eine größere Masse ansprechen soll an Kunden. Und was dann auch deutlich günstiger werden soll. Und durch das kleinere Gewicht und so weiter und so fort ist es dementsprechend auch alltagstauglicher. Ja, bloß man kann diese zwei Produkte ja eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Das wäre ja ein kompletter Umstieg in eine ganz andere Produktkategorie. Das ist eine KI-Brille, das ist ein ganz anderes Produkt als die Vision Pro letztendlich.
Ja.
Da würden sie ja was komplett fallen lassen. Also da würden sie sich ja dazu entscheiden, eine komplette Kategorie sterben zu lassen, die Apple ja mal aus der Taufe gehoben hat.
Na gut, Mac Pro haben sie jetzt auch so zu Grabe getragen, also.
Das hat aber lange gedauert.
Na okay, es war weg, dann haben sie wiederbelebt, jetzt ist er wieder tot, also von daher. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass sie die Vision aufgeben, um es mal so zu sagen, aber dass sie da den Fokus wahrscheinlich schon, verschieben, dass, wie gesagt, so ein Meta-Ding, okay, können sie machen, das wäre jetzt nichts, was mich irgendwo jetzt besonders abholen würde. Ja, je unauffälliger das Ding ist, umso schwieriger finde ich das sowieso, aber das ist ein anderes Thema. Die Vision hat da das Problem, dass overengineerte, sauteure Technik da drin steckt für Anwendungsfälle, die sich einfach nicht darstellen. Zumindest mal nicht für den Preis bei dem Kunden.
Das hört man ja auch immer wieder aus der Community heraus, zu teuer. Also um es wirklich eine Marktdurchdringung damit zu erzielen, das hatte wahrscheinlich Apple auch niemals zu Beginn damit vor. Zu schwer, das hört man auch sehr oft.
Ja, das Ding war Tech-Demo. Ja, guck mal, was wir hier
externe
machen.
Akku an einer Nabelschnur. Das ist auch hinderlich. Und durch, wenn man es wirklich lange tragen will, halt das, wie gesagt, das Gewicht und das Schwitzproblem, was sich dadurch natürlich auch damit, also unergonomisch, ne? Da zählt natürlich auch dazu, dass sich dann irgendwann mal Schweiß auf der Stirn bildet. Plus Gewicht ist keine gute Kombination. Ne? Und dann das Ökosystem, was ich ganz, ganz stark minimal in gewissen Nischenbereichen gebildet hat. Der Medizinsektor, da habe ich einen ganz guten Einblick, da ist viel passiert, da wird sich auch sehr stark eingesetzt, ist ja auch super, aber das sind alles so Insellösungen, wo das Gerät unterwegs ist und wo kein großer Durchbruch erzielt worden ist. Oh, und man sieht ja auch, wenn man sich mal diese Berichte durchliest, wie groß die Rückgaberate ist. Es kaufen sich Leute das Gerät und geben das dann halt innerhalb der Rückgabefrist wieder an Apple zurück. Die ist ja in den letzten Monaten auch stark nach oben gegangen. Ja, so ist es.
Ja.
Schade, die Idee war gut, aber in vielen Bereichen vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht.
Ja, vor allem, was die Positionierung und die Preisgestaltung betrifft.
Ja.
Klar, es ist ein Apple-Produkt, aber dass die sich nicht verkauft wie geschnitten Brot, war eigentlich auch klar.
Vielleicht hätte man auch den Entwicklern viel mehr anbieten müssen. Also Entwicklerkits signifikant preislich nach unten. Dass die wirklich auch einen Anreiz bekommen, ja komm, oder kriegst du geschenkt dein Entwicklerkit?
Nee, aber mach was, nee, die Install-Base ist, denke ich mal, für viele Entwickler einfach zu uninteressant, ja.
Na ja, gut, aber das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, wenn ich keine attraktiven Anwendungen habe.
Nein, du kannst eine Killer-Anwendung machen. Das Problem ist doch, wegen einer Killer-Anwendung sich das Ding zu kaufen bei dem Preis macht keinen Sinn. Und wie gesagt, eine Killer-Anwendung oder eine wirklich sehr gute Anwendung zu schreiben für die 30 Leute, die in irgendeiner Uni das Ding eigentlich für eine ganz andere Sache haben, macht auch keinen Sinn.
Ja, das ist richtig. Weil, ja gut, im medizinischen Bereich ist das egal, wenn es da wirklich nur eine Anwendung gibt, die auch wirklich gut macht.
Nein, ich meine, ja, nee, ja. Ich meine, wie gesagt, für den Sektor mal davon mal ausgelassen. Ja, wie gesagt, für dich als Entwickler, keine Ahnung, von der Textverarbeitung, ja, wo du eine Killer-Idee hast, ja, wie du das auf das Ding bringst, ist ja schön. Nur, wie gesagt, was, oder auch ein Spiel, ja, irgendein neuartiges Spiel, was halt auf der Brille mit der Technik, die verbaut ist, ja, wie gesagt, so wirklich das Ding jetzt ist, nur bei den wenig verkauften Einheiten, ja, und dann auch gerade, wie gesagt, für Leute, die das eigentlich für irgendeine andere Anwendung haben, die dann, wie gesagt, zu erreichen mit dem Spiel, was du vielleicht geschrieben hast, was aber total geil ist, ja, aber was einfach keinen Markt findet, weil draußen keine Geräte sind.
Ja, ja.
Und was soll ich mir bitte für dieses eine Spiel, in Anführungszeichen, wie gesagt, das steht jetzt für irgendeine Anwendung, ja, dann so viel Geld ausgeben, um mir die Vision Pro zu kaufen? Das ist heute anders, ja, gerade mit der, vor allem ist es heute nochmal ein anderer Preis als damals. Wir hatten ja letzte Folge über Neo Geo gesprochen. Da hatte ich mir wegen Samurai Showdown das Kit gekauft, ja. Aber das waren auch noch andere Zeiten, ja. Wir müssen mal gucken, inflationsbereinigt, was das heute wäre. Wahrscheinlich wäre das auch schon wieder eine Vision Pro. Aber man ist ja heute auch ein bisschen erwachsener als damals. Wie gesagt, wegen Samurai Showdown würde ich mir heute keine Vision Pro kaufen.
Ja, ja, das ist so. Ja, wie gesagt, das ich kann mir bei Apple schon gut vorstellen, dass sie jetzt wirklich jetzt umsteigen oder ihre Kapazitäten auf das KI-Projekt mit dem Meta-Konkurrenzprodukt, was sie ja wohl auch entwickeln, darauf legen ihren Fokus, wie gesagt. Ja, und wenn das natürlich preislich attraktiver ist und du eine größere Anwendungsmöglichkeit hast, das als Wearable zu nehmen, als Assistenzsystem zu nehmen. Man hat ja auch gelesen, dass das Gestensteuerung unterstützen soll oder dass sie Gesten interpretieren kann, die man agiert oder mit der Brille über Gesten agieren kann etc. Also man hat ja das vieles schon gelesen über dieses Gerät, dass man da eventuell mehr mitmachen kann und da eine größere Marktdurchdringung mit erzielt, ganz klar. Vieles liegt natürlich dann am Preis und auch an der Darreichungsform. Das wird natürlich kompakter werden.
Ja, vor allem da auch wieder an den Funktionen, ja, und an dem Entwicklersupport, weil ich hoffe mal, sie hat einen vernünftigen Einstiegspreis, auch wenn es jetzt, wie gesagt, in der Art und Weise jetzt nicht so unbedingt wäre, was mich jetzt erstmal von dem, was man auch von der Meta-Brille kennt, her abholen würde. Ich hoffe, dass durch die Entwickler, die einfach da sind, ja, bei Apple, und da der Preis stimmt und vor allem das Angebot oder die Technik, die verbaut wird, ja, und die Funktionen, die sie halt zeigen, dann da auch entsprechend für Entwickler oder das für Entwickler interessant macht und dann auch entsprechend nochmal ein Third-Party-Angebot kommt an Apps, ja, mit zusätzlichen Funktionen dann gerade auch. Aber
also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass das Gerät auch für Leute mit einer Sehbehinderung konzipiert werden kann oder dass es auch eine Kompetenz sein könnte. Schildererkennung. Guckt auf das Schild, was steht denn da drauf und dass die dir das dann ins Ohr flüstert. Da steht jetzt drauf 500 Meter links, da sind die Toiletten.
Das, was
oder,
du heute eigentlich mit dem Smartphone auch schon machen kannst.
Ja, aber seamless. Also ohne, dass du jetzt aktiv auf, dass du das jetzt alles auch über Eye-Tracking machen kannst oder was weiß ich. Oder eventuell auch sogar eine Lupenfunktion, dass du angezeigt, was größer angezeigt bekommst, je nach Beeinträchtigung deiner
Übersetzung,
Sehstärke.
Also das, was ja im Prinzip Smartphone oder auch AirPods etc. ja eigentlich machen sollen, können, dürfen, teilweise ja nicht, aber egal. Das dann halt in Form von einer Brille mit minimaler Akkulaufzeit.
Nein, ich meine, du hast ja, es gibt ja verschiedene Arten der Sehbeeinträchtigung, ne? Das ist ja so.
Ja, klar.
Und Apple ist ja im Bereich der Accessibility ja nun ganz weit vorne.
Ja.
Das ist ja auch ein Steckenpferd von Apple.
Ja. Nur,
und da könnte man viel machen.
Nur, wie viel Akku läuft, oder wie viel, wenn die entsprechend genutzt wird, wie lange soll denn bis dieser kleine Akku halten?
Das ist richtig.
Und dann ist halt wieder die Frage,
also ein Work, ein Arbeitstag sollte er schon durchhalten, je nach Intensität des Einsetzens der Brille, ne?
Das wird echt schon schwierig, weil wenn du mal guckst, die Meta hat oder gibt an bis zu 8 Stunden. Aber das ist ja so stark abhängig von der Anwendung. Und wenn du so eine Brille, wie gesagt, gerade mit den Funktionen ja quasi ständig nutzt.
Ja, gut, das ist richtig, aber Da sehe ich quasi auch einen sinnvollen Einsatzzweck drin, dass man das auch als Unterstützungsprodukt benutzt. Ich meine, Schildererkennung ist jetzt ja alles, oder das Vorlesen von Texten, das ist ja eigentlich kein Hexenwerk.
Aber wenn du mal guckst, die Kamera müsste ja eigentlich ohne Unterbrechung laufen.
Ja.
Gerade wenn du das als Sehhilfe auch nehmen willst, müsste die Kamera eigentlich ununterbrochen laufen.
Gut, man kann das ja einschalten, wenn ich diese Sehhilfenfunktion nutzen will, kann man das ja aktivieren. Weil das brauchst du ja nicht, nicht jeder ist ja sehbeeinträchtigt. Das kann man ja dann nee, so.
Ich sage ja, aber wenn du die Funktion nutzen willst.
Ja, ja.
Und du da ja auch eventuell stark drauf angewiesen bist, willst du die ja im Prinzip auch ständig nutzen. Und gehen wir mal davon aus, dass die entsprechend optimiert wäre dafür, weil Meta gibt an, Nonstop-Videoaufzeichnungen ungefähr bis zu maximal 2 Stunden. Hm. Aufzeichnen ist nochmal ein anderes Thema als nur, wie gesagt, und gerade auch KI-Nutzung. Dann ist aber die Frage, wie ist dann auch gerade deine Verbindung? Weil on-device wird es schwierig. Du bräuchtest ja die Verbindung entweder zum Telefon oder aber ein eigenes 3G-Modul, was ja auch wieder die Batterielaufzeit dann reduziert.
Es wird wahrscheinlich das iPhone das Companion-Produkt sein dazu. Ja, und also umgekehrt,
du brauchst
wie auch immer.
Eine ständige Verbindung.
Ja, ja.
Bluetooth, auch, egal, auch Low Energy, ja, braucht Strom.
Mhm.
Also du wirst da auf keine wirklich Tagesnutzungszeiten kommen können. Weil das ist ja stark nutzungsabhängig. Wenn du sie stark nutzt, hast du entsprechend verkürzte Nutzungszeit.
Gut, aber du bist ja nicht permanent unterwegs und brauchst Schildererkennung.
Das kommt ja auf die Form deiner Behinderung drauf an.
Das ist korrekt. Und es kommt auf die Form deiner Aktivität drauf an.
Genau.
Ne?
Und aber, das, wie gesagt, ist stark nutzungsabhängig. Und wenn du das Ding halt, wie gesagt, nonstop nutzen willst, hast du echt ein Problem. Aber das hast du mit jeder Technik.
Aber irgendwann musst du ja mal anfangen, was rauszubringen. Ne? Und besser, sie macht es 2 Stunden lang als gar nicht, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt unterwegs bist in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich male jetzt mal so ein Szenario, du bist sehbeeinträchtigt.
Ja, es geht ja bis jetzt auch ohne. Also
es geht, aber das ist ja ein Convenience. Natürlich geht
es. Ja, aber dann willst du es doch auch nutzen.
Nein, aber du bist jetzt sehbeeinträchtigt und dir würde das jetzt helfen, dass du jetzt eine Schilderkennung hast, eine Information lesen kannst, wo jetzt der Zug abfährt oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das liest dir das Gerät vor. Oder vergrößert es auf dem Display in der Brille und du kannst es lesen, je nach Grad der Sehbehinderung. Und du fährst dann morgens zur Arbeit und hast dann diese Assistenz. Dann kannst du das Ding ja auf der Arbeit aufladen, zum Beispiel. Ist jetzt ja nur so eine Idee. Dazu bin ich jetzt in dem Sektor jetzt nicht so tief drin, dass ich das jetzt sagen kann, inwiefern das wirklich realistisch ist, dieses Szenario. Nur ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die jetzt nicht komplett blind sind, die jetzt vielleicht nur eine Sehbeeinträchtigung haben.
Ja, die es halt nicht ständig nutzen, ja klar.
Ja, zum Beispiel.
Aber selbst da, in der sogenannten Honeymoon Phase, bist du doch da nonstop am Rumspielen mit dem Ding.
Ja, natürlich. Das ist man aber doch mit jedem Gerät.
Naja. Ja. Aber wie gesagt, ist das Akkulaufzeit sehe ich da halt echt als schwierig an. Gerade je mehr Funktionen du über das hinaus machst, mit dem es geschippt wird, wenn es überhaupt, wie gesagt, entsprechend einen Store oder Third-Party-Unterstützung geben wird. Ja, wir hatten es ja auch gesehen, bei der Apple Watch hatten wir am Anfang auch nicht. Es ist ja die Frage, ob das direkt von Anfang an kommen würde überhaupt.
Vergleichen wir das jetzt mal mit den AirPods Pro von den Ladezeiten her. Dürfte wahrscheinlich auch so ähnlich mit der Akkukapazität hinkommen. Wahrscheinlich hat die Brille je nach Ausführung dann rechts und links in den Bügeln einen Akku verbaut. Die AirPods Pro kannst du ja auch relativ schnell aufladen. Und
ja, die Ray-Ban oder die Meta ja auch. Eine Stunde bis ist sie wieder voll oder so.
Und eine Powerbank kann man mal im Rucksack haben, dass man sie über die Powerbank halt auflädt.
Ja, und ich denke mal, wahrscheinlich wird es eh über das Case für die Brille funktionieren. Da wird es geben.
Genau, dass man die halt über das Case auflädt.
Bei den
AirPods
auch, dass du die dann...
Wie auch immer, wie sich das dann darstellen wird, ist ja alles lösbar. Aber du musst ja mit irgendeinem Produkt erstmal rauskommen. Und das ist natürlich klar, dass die Produkte sich dann halt weiterentwickeln.
Ja, wie gesagt, es ist ja eh die Frage, ob das Ding überhaupt zum Anfang einen App Store haben wird. Dass du über, oder ob das, wie gesagt, erstmal gar keine Third-Party-App-Unterstützung haben wird. Und du dann halt mit dem, was halt geschippt wird, ja, mit dem, was Apple bringt. Wie gesagt, wie bei der Apple Watch am Anfang, ja. Inwieweit das überhaupt aussieht, ja, mit App-Unterstützung. Das müssen wir erstmal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt so wird. Wie anfangs bei der Apple Watch.
Genau. Die Apple Watch hat ja auch noch viele Findungsphasen hinter sich und die musste ja auch erstmal dorthin kommen, wo sie heute ist. Und es könnte theoretisch auch mit dieser KI-Brille passieren. Und das ist jetzt ja nur ein Szenario mit dieser Accessibility-Unterstützung von vielen Möglichkeiten, ist mir halt nur eingefallen. Weil damit könnte man auch echten Mehrwert erreichen.
Ich würde mir sowas wünschen, weil ansonsten, mein Gott, nur um da mit rumzulaufen, ein Bild und ein Video zu machen, ist viel zu wenig, ja.
Naja, gut, du kannst natürlich permanente Umgebungsinformationen bekommen. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel als Tourist irgendwo unterwegs bist, zum Beispiel, also du kannst ja mit KI schon wahnsinnig viel machen. Also das ist jetzt ja nicht nur Film und Bilder machen in dem Sinne, ne? Also kontextbezogene Informationen zu deiner Umgebung wäre eine Idee. Muss jetzt ja nicht diese grauenhafte Information sein, dass ich eine Person sehe und der mir dann automatisch alle seine Social-Media-Kanäle aufzeigt auf der Brille. So ein Horrorszenario muss es jetzt nicht unbedingt sein. Naja. Jedenfalls sehe ich diese Idee besser im Moment als die Vision Pro-Idee, um einen breiteren Markt zu erreichen.
Boah.
Ja. So, und dann kommt ein Gerücht, was ich ja schon fast, also wenn das passieren sollte, das wäre ja pervers, ehrlicherweise, weil ein Leaker hat darüber berichtet, dass MagSafe aus den iPhones fliegen könnte. Und das wird schon monatelang intern diskutiert und abgewogen, ob das passiert oder ob das passieren soll. Und der Leaker hat eigentlich einen extrem guten Track Record und ist relativ seriös, in Anführungsstrichen, sofern man Leaker in seriös und unseriös einstufen kann. Aber er hat sich in der letzten Zeit sehr hervorgetan durch einen guten Track Record, und das hat er halt auch schon monatelang, jahrelang aufgebaut. Der Leaker ist Instant Digital, und er hat halt zwei große Diskussionspunkte, die intern halt immer wieder geführt werden. Das Ding ist sehr komplex, also MagSafe ist eine sehr komplexe Technik. Um das zu verbauen, muss man schon halt sehr viel Gehirnschmalz da reinstecken, und das erfordert immer wieder einen Aufwand, das in die nächste iPhone-Generation mit zu implementieren. Nimmt natürlich dementsprechend auch Platz weg, den man halt für andere Komponenten nutzen könnte, Stichwort größerer Akku. Und die Magnetkosten, die sind auch im Moment gestiegen, gehen schon seit Jahren nach oben. Ich bin jetzt nicht so in der Magnettechnikwelt unterwegs. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so extrem teuer ist, da jetzt diese Magnete zu verbauen. Und deswegen wird intern diskutiert, dass man das Ganze rausschmeißen könnte. Das wäre fatal. Überleg mal, was es für ein riesen Ökosystem gibt, rings um MagSafe, drumherum von Third-Party-Anbietern, sei es Festplatten, sei es Wallet-Cases, sei es irgendwelche Halterungen fürs Auto, fürs Fahrrad, was weiß ich. Also ich kann ja jetzt aus dem Stand 40, 50 Produkte aufzählen, die mir jetzt spontan dazu einfallen, von den verschiedensten Herstellern. Und das wäre für mich fatal, wenn Apple das rausschmeißen würde.
Ja, das wird nicht passieren.
Meinst du?
Ja.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, Apple selbst hat ja nun ein wirklich sehr kleines Portfolio an MagSafe-Zubehörprodukten. Das ist ja sehr überschaubar. Da könnte man mehr machen. Da könnten die eigentlich auch mehr rausholen, wirtschaftlich gesehen. Das wirkliche Portfolio an MagSafe Produkten gibt es ja wirklich nur von Third-Party-Anbietern und auch an kreativen Produkten.
Sie haben ja mit dem 17e erst MagSafe nochmal jetzt mit reingebracht, also von daher, ich sehe nicht, dass da irgendwie bei den nächsten iPhones MagSafe wegfällt.
Das sehe ich eigentlich auch nicht, aufgrund, dass da auch eine große Akzeptanz im Markt stattgefunden hat. Also wenn ich mich umschaue, wie viele Leute mit MagSafe-Wallets hinten umherlaufen, sei es von irgendwelchen Third-Party-Anbietern oder die Original-Apple-Produkte. Also du hast in ganz, ganz vielen Bereichen eine große Akzeptanz. Allein die ganzen Ladestationen, die hier unterwegs sind.
Ladestationen, Akkus,
Festplatten. Gut, ja, also ich glaube, da wäre ein großer Aufschrei, wenn das sich das komplette Portfolio durchziehen würde. Und Apple hat ja sogar schon mal daran gearbeitet, das ging aus dem Bericht hervor, dass sie das iPad auf MagSafe umstellen wollten. Dass das jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, das sehe ich irgendwo ein. Aber bei den iPhones hat das, denke ich, schon einen Sinn und auch eine Marktakzeptanz gefunden. Gut, hoffen wir mal, dass es nicht passieren wird. Dass sie darüber intern diskutieren, das mag sein. Das kann sein. Aber nur darüber zu diskutieren, heißt ja noch lange nicht, dass man es rauswirft.
Einmal das. Also was ich mir vorstellen kann, ist, wo vielleicht Gerüchte entstehen, wenn sie an einem Nachfolger oder an einer anderen
Technologie
arbeiten für MagSafe.
Die dann mehr kann. MagSafe hat sich ja...
Das kann ich mir vorstellen, aber dass MagSafe generell wegfällt, nee.
MagSafe hat sich ja in den Jahren auch weiterentwickelt, mehr Ladeleistung. Der QI2-Standard wird unterstützt, also es hat sich ja geöffnet zum QI-Standard hin. Also da wurde ja schon vieles getan von Apples Seite und deswegen kann ich auch nicht, glaube ich auch nicht, dass das wegfallen wird. Also, nee. Kann das, du hast auch MagSafe schon drin, ne? MagSafe kam ab 12, ne?
Ja, ich habe MagSafe im 13er, ja.
Ja, okay, gut.
Ja, mein Gott, ich habe MagSafe-Hüllen, ich habe MagSafe-externe Akkus oder einen Akku halt. Also ich bin da auch, ich habe eine MagSafe-Ladestation für den Tisch, ja. Also von daher, ich bin da auch drin in der Technik. Und wie du schon gesagt hast, also es gibt so viele, die auch, wenn sie das nur für ein Wallet oder so nutzen, ja, das nutzen. Nee, ich glaube, wie gesagt, ich glaube da nicht, dass Apple das komplett streicht.
Ja, das glaube ich auch.
Ich hätte es sogar, also viele haben ja gemeckert, warum im E MagSafe gefehlt hat.
16E, ja.
Genau. Und wie gesagt, mit dem 17er war dann damit ja auch Ruhe. Ich hätte es verstehen können, wenn sie es da halt weglassen aus Kostengründen, beziehungsweise um da halt auch nochmal so ein bisschen Absatz zu haben zu den anderen iPhones. Mhm. Es kam da rein.
Weil sie damals gemerkt haben, ich vermute mal, das war halt auch das Feedback aus der Community, dass sie sich dafür entschieden haben, es wieder reinzunehmen. Weil der Aufschrei war ja groß.
Ja, mein Gott, es gab Cases mit integrierten Magneten, um das irgendwie nachzubilden, damit du wenigstens deine Wallet oder so mit dem Gerät nutzen kannst, ja.
Aber schöner ist es natürlich, wenn es drin ist.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gerade wenn du sowieso jemand bist, der halt keine Cases nutzt.
Soll es geben, ja.
Und da halt dann Wallet halt direkt am nackten Gerät oder, also wie gesagt, das macht definitiv Sinn. Es gab ja sogar Magnetringe zum Aufkleben. Ja, also der Zubehörmarkt, ja, ist da, ja. Also von daher glaube nicht, dass das wegfällt.
Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. So, und keine Geek-Café-Episode ohne iPhone Fold oder iPhone Ultra-Neuigkeiten. Es gibt neue Konstruktionszeichnungen, die aufgetaucht sind von einem Hüllenhersteller. Der hat die Maße rausgehauen und es ist interessant, weil es ist sogar noch etwas dünner, wenn diese Zeichnungen legit sind und korrekt sind, dann ist es sogar noch etwas dünner, als es zuletzt durch die Gerüchteküche gegangen ist. Wir haben nämlich 9,23 mm dick oder das Gerät soll dick sein, ohne Kamerabump, da kommen wir gleich nochmal zu, oder Kameraplateau. 167,59 mm lang und 120,59 mm breit. Und an der dicksten Stelle soll es 13,7 mm dick sein, inklusive Kameraplateau oder Kamerabump, wie man das Ding auch nennen möchte. Und das ist für mich ja der entscheidende Faktor, diese 13,7 mm, weil das ist nun mal die Netto-Dicke von dem Gerät. Ja, 13,7 mm, ja gut, okay. Kann man mit leben.
Ja, vor allem es ist ja nicht das ganze Gerät, ja. Wenn das ganze Gerät durchgängig so dick wäre, würde jede Menge Akku reinpassen.
Wollte ich gerade sagen.
Nee, das wäre natürlich auch wieder was anderes. Das ist ja dann punktuell, wobei ich immer sage, für mich ist halt die Gerätedicke ausschlaggebend, wie halt der Kamerabump auftritt.
Ja, sage ich ja, ja.
Von daher, klar, immer in der Hand hält sich es halt nochmal anders. Also ich bin gespannt drauf. Wie gesagt, ich denke nicht, dass ich im Markt bin für das Gerät.
Nein.
Ich gehe fest davon aus, dass es teuer wird. Leider. Selbst wenn ich mir es leisten könnte, sehe ich nicht ein, so viel Geld für das Gerät auszugeben. Und dann ist halt erst die Frage, wie viel mehr Wert, ja, bietet mir einfach dann das Fold im aufgeklappten Zustand.
Da sind wir wieder beim Thema Software.
Von dem, was ich halt machen kann. Vor allem, was wird Apple halt zeigen an Anwendung. Mhm. Oder an dem Anwendungsfall, den sie sich halt dafür vorstellen.
Ja.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen wie andere, wo dann 30 Spiele zeigen, die wunderbar aussehen oder funktionieren auf dem großen Display. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen bei Apple. Die werden vielleicht mal eins zeigen, gerade wenn sie mit einem Entwickler zusammengearbeitet haben, für die Präsentation. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch noch mal irgendein AAA-Titel, ja, der dann nach 30 Jahren oder so auf iOS kommt. Aber das wird kein Schwerpunkt sein. Mhm.
Das ist so. Davon gehe ich aus, ja. Wir werden es sehen. Vieles steigt natürlich auch, wie gesagt, mit dem Preis oder fällt und steigt mit dem Preis und halt mit der Anpassung der Software. Aber gut, das wird Turnis seine erste große Vorstellung werden, nehme ich mal an.
Ja. Ja, ja, gehe ich auch davon aus.
Oder vielleicht generell das nächste iPhone. Vielleicht kommt ja auch die Vorstellung etwas später vom iPhone Ultra, iPhone Fold. Ich weiß es ja nicht. Da streiten sich ja im Moment auch die Leute, wie gefächert die Produkte vorgestellt werden.
Mhm.
Keine Ahnung, werden wir sehen. September ist ja bald.
Ja.
Ja, du, das geht ratzfatz.
Ja, also, mein Gott, wir haben schon Mai.
Ja. Ja, so ist es. Zum Schluss noch eine kleine Meldung, die mich so ein bisschen beschäftigt hat im Kopf und wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was das denn letztendlich bedeutet für die Marke, weil es ja auch ein Freund unseres kleinen Freunde-Radios ist oder die Firma ist ein großer Freund von unserem kleinen Freunde-Radio, wie man so schön sagt, weil sie begleitet uns eigentlich schon seit 2011, muss man sich mal überlegen, wir haben 2026, 2011 habe ich die ersten Nomad-Produkte getestet und seitdem bin ich großer Fan von der Marke. Gute Qualität, gute Innovationsfunk oder eine große Innovationskraft haben sie gehabt und haben sie immer noch. Absolut hochwertige Materialien und sehr viel Liebe ins Detail haben sie, oder sehr viel Liebe haben sie in das Detail hineingesteckt. Also, sagen wir so 99% finde ich alle Produkte gut. Gab hier und da mal Ausreißer, aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Und dieser Spirit, den hat Nomad ja wirklich, wie gesagt, jahrelang gewahrt und vor sich hergetragen und haben das auch marketingtechnisch eigentlich immer gut rübergebracht und transportiert. Also High-End-Qualität und viel Liebe zum Detail und High-End-Materialien. Leder, echtes Leder, ne, kein Kunststoff oder kein veganes Leder, sondern wirklich echtes Leder aus speziellen Manufakturen aus Gerbereien aus den Staaten. Und deswegen hat es mich jetzt etwas geschockt, dass ein Branding, die komplett das Gegenteil machen. Also die haben sich in dem Bereich, wo sie tätig sind, die Firma UAG, steht für Urban Armor Gear oder Urban Armor Gear, die komplett im gegenteiligen Bereich unterwegs sind, in Anführungsstrichen. Die Produkte mögen auch eine gute Qualität haben. Sie haben sich da auch einen Namen aufgebaut. Aber sie machen das Gegenteilige. Sie machen so ruggedized Produkte. Also sie packen halt die ganzen iPhones in so stoßfeste Cases, das machen sie auch bei iPads, das machen sie auch bei MacBooks. Mittlerweile haben sie auch Taschen und glaube sogar auch Kabel draußen, Rucksäcke. Also die haben sich in diesem Bereich einen großen Namen gemacht und haben halt Produkte rausgebracht, die das iPhone schützen. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch für Android-Geräte, für Samsung-Geräte etc. Also das, was, glaube ich, früher einmal die große Domäne von der Otterbox war, das macht Urban Armor Gear. Und sie haben natürlich den großen Vorteil, und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum sie sich dafür entschieden haben, sie haben eine sehr große Infrastruktur und ein weltweites Netz ein weltweites Vertriebsnetz, was sie aufgebaut haben. Und das halt hat leider Nomad nicht. Und da entstehen natürlich Synergieeffekte. Und sie haben natürlich dann den großen Vorteil, oder Nomad hat den großen Vorteil, die Produkte halt weltweit vertreiben zu können. Und den Zugang haben sie halt jetzt. Und das war auch, glaube ich, so das Statement, was Nomad von sich gegeben hat. Nomad kann sich halt darauf konzentrieren, wieder mehr in die Produktentwicklung reinzugehen. Und sie müssen sich über das Vertriebsnetz nicht mehr so viel Gedanken machen. Gut, die große Angst, die ich habe, dass UAG irgendwie Einfluss auf die Produktentwicklung hat. Weil das könnte der Marke Nomad in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, wahrscheinlich nicht gut tun. Das muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Schauen wir mal. Ja, es kann bereichernd sein, aber es kann auch nach hinten losgehen, wenn man da an den Produktdesigns rumspielt, wo kein anderer dann rumspielen sollte, nach meiner Meinung.
Ja, das muss man jetzt erstmal abwarten. Wie gesagt, an mir ging es, ich habe es relativ, was heißt spät, aber ich habe das kaum mitbekommen, ja, die Nachricht. Hat jetzt, wie gesagt, bis zu mir ist es jetzt nicht so vorgedrungen, ja, also vor allem hatte ich jetzt vorher mit UAG groß keinen Kontakt, irgendwie zumindest mal bewusst, ja.
Ja.
Hier kann ich da jetzt
vielleicht, weil wir auch den persönlichen Anwendungsbereich nicht so haben, die Geräte so extrem robust zu verpacken, weil sie werden jetzt ja nicht immer hübscher dadurch, muss man sagen. Ne? Diese Hüllen tragen ja auch. Ja,
okay. Hübsch ist nicht unbedingt so die Anforderung bei dem Anwendungsfall. Ja.
Naja, es ist natürlich schön, wenn man beides hinbekommt, wenn man ein schönes Case hat und eine optimale Protektion hat. Ne? Und es gibt natürlich auch UAG-Cases, die relativ hübsch sind, aber es liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters, was ist hübsch und was ist nicht hübsch. Ne? Also, ja, ist jetzt nicht meine Baustelle, muss ich sagen. Ich habe ganz früh auch mal eine Otterbox ausprobiert und das war jetzt auch nicht so meine Baustelle. Aber für alle diejenigen, die vielleicht auf Baustellen unterwegs sind, für die ist das richtige Produkt. Ja. Gut. Somit schauen wir mal, was mit Nomad passiert.
Ja.
Mein Ansprechpartner ist zumindest noch bei Nomad beschäftigt, der mir immer mal die Testmuster zukommen lässt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja.
Gut. Tja, dann sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ja. Mensch, das ist ja auch wieder so eine kurze Sendung.
Wieso denn?
Es gab Zeiten, da haben wir die 2-Stunden-Grenze gesprengt.
Man muss es ja nicht übertreiben.
Naja. Du meinst auch, jede Minute treibt den Sendepreis nach oben oder die Kosten der Produktion nach oben. Hast auch wieder recht.
Ja. Nee, eigentlich wird die Produktionskosten ja dann.
Doch, es wird teurer. Je länger, je teurer wird es.
Ja, mein Gott, also wir werden nicht bezahlt, das Equipment ist schon angeschafft, also die Fixkosten werden ja durch die Länge der Dauer ja eigentlich nur reduziert.
Nee, du hast ja bei unserem Podcast-Hoster ja nur so und so viele Minuten im Monat frei und sonst musst du dann immer einen Fünfer nachwerfen.
Ach, Kinderkram.
Ja, ich kann ja da gerne mal die ganzen Rechnungen zeigen von unserem Hoster, das ist nicht wenig.
Ach, was da kostet mich die Welt.
Ja, spielt alles keine Rolex, ne?
Genau.
Ja, die Kreuzfahrt am Nil war super, sogar die Rettungsboote waren auch von Lacoste, ne? So ist es.
Boah.
Aber einen ganz alten Witz rausgekramt, du.
Ja.
Okay, bevor wir noch flachere Witze gestalten, lass uns doch lieber das Ding für heute dicht machen und
Genau. Wir
hören uns dann im nächsten am nächsten Wochenende wieder.
Jo, bis dann.
Jo, tschüss.